einfach in ein bisschen anderen Ritualen. Aber Gebet war für sie nichts Fremdes. Heute ist das vermutlich ein bisschen anders in unseren Breitengraden, dass vielleicht für die einen und anderen Beten etwas ganz Neues ist, etwas ganz Fremdes. Sie kennen das gar nicht. Das war damals nicht so, was Paulus schrieb. Die Menschen wussten um das Gebet, sie beteten einfach ihre Götter und was sie verehrten, beteten sie an, sie opferten, das war ihnen klar. Sie praktizierten in jedem Fall Formen des Gebets, auch als Heiden. Und nun sagt Paulus im Kolosserbrief, wo wir ja immer noch in dieser Auslegungsreihe sind und mittlerweile bei Kapitel 4 eingetroffen sind, sagt er, den Christen lasst nicht nach im Beten und werdet nicht müde, Gott unablässig zu danken. Das mit dem Beten ist ja so eine Sache. Alle wiedergeborenen Christen haben ihr neues Leben in einem schlichten Gebet begonnen. Beten heißt ja nichts anderes, als dass ich mit Gott spreche. Das ist Beten. Eigentlich etwas ganz Schlichtes. Man kann das ganz einfach erklären. Beten ist nichts Mystisches, sondern es ist etwas ganz Schlichtes. Ich spreche mit Gott. Und jeder, der Christ geworden ist, hat zu Beginn seines Lebens gebetet. Er hat nämlich mit Gott gesprochen, hat gesagt, ich habe verstanden, dass ich ein sündiger Mensch bin. Und ich habe verstanden, Herr Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und nun möchte ich dir mein Leben anvertrauen. Und ich möchte, dass du mein Leben führst und bestimmst. Das ist ein Gebet. Beten ist nichts anderes als sprechen mit Gott. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir als Christen untereinander das Gebet ein bisschen hochstilisieren zu etwas, das fast nicht mehr erreichbar wird. Und so, dass wir uns gegenseitig sogar Vorwürfe machen. Wie viel musste ich hören? Würden wir mehr beten in unserer Gemeinde? Dann und dann und dann und dann wäre das und das und das und das besser. Es kann sein. Es kann aber auch nicht sein, und das sage ich dann auch, warum das nicht sein kann. Auch. Unser Gebetsleben macht verschiedene Phasen durch, wie jede Beziehung. Wenn ich mich verliebe, das stellt man fest, die Verliebten, die sprechen unheimlich viel miteinander. Also, das ist frappant. Dann sind sie einige Jahre verheiratet und dann sagt man, dass ein Ehepaar vielleicht noch 10 Minuten am Tag miteinander spricht. Und so kann auch die Beziehung zu Gott so Phasen durchmachen. Und es kann sogar so weit kommen, und ich kenne das aus meinem Leben und vielleicht kennt ihr das auch. Dass das unser Gebet wird. Wir legen die Platte auf und wir raspeln das runter, was wir schon lange runtergeraspelt haben. Und die Fortsetzung ist die, dass die Platte mit der Zeit einen Sprung bekommt und kratzt und am Schluss die Mechanik kaputt geht und man betet gar nicht mehr. Das sind Phasen, wo wir oder die meisten von uns immer wieder reinkommen, immer in die Gefahr der Monotonie, in der Gefahr, ich bete jetzt noch, weil ich ja Christ bin und weil alle von mir erwartet, dass ich bete. Aber im Grunde genommen geht bei mir einfach die Schallplatte los. Und dann kann ich sagen, so jetzt habe ich es gemacht. Und dann kann ich in die Gemeinde kommen und kann sagen, ihr solltet viel mehr beten. Mir ist aufgefallen, dass Leute, die das oft, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber Leute, die das oft sehr stark betonten, ich selten in Gebeten gesehen habe. Sie dann nebenher noch sagten, ja, ich weiß ja auch, ich müsste eigentlich mehr. Manchmal denke ich es und manchmal sollte ich es vielleicht sagen, dann tu bitte mal mehr und sei ein bisschen still. Dann würde vielleicht mehr im Reich Gottes gehen, als wenn wir uns gegenseitig immer ein schlechtes Gewissen machen mit dem, was wir nicht tun. anstatt uns zu ermutigen, zu wachsen in dem, was wir tun. Wir sind oft als Christen aneinander so destruktiv und in so einer frommen Art destruktiv, dass man fast nicht mehr atmen kann, dass man fast nicht mehr sich entwickeln kann. Man darf sich nur noch zeigen, wenn man ein heldenhaftes Gebetsleben hat, dann kann man auf den Sockel sich stellen. Und wenn man am Ringen ist, darf man nichts sagen. Und wie soll einem dann da geholfen werden? Wie soll man da in ein gutes Klima hineinkommen? Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter, wie die Heiden, sagt Jesus. Sie meinen, sie können bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Und wenn wir manchmal propagieren, wir müssen noch viel mehr, noch mehr, noch mehr beten, und hätten wir noch mehr Gebet, würde viel mehr gehen, frage ich mich manchmal, wie verstehen wir dann das Wort mit dem Plappern? Meinen wir, die Quantität mache es. Wir sollten nicht einfach plappern, nicht beten, damit wir gebetet haben und damit wir unser Gewissen beruhigt haben, damit wir unsere christliche Pflicht erfüllt haben. Gott hört nicht einfach auf unsere Gebete, weil wir beten. Wir reden immer so, wie wenn wir beten und Gott muss dann hören. Wir haben ganz eigenartige Vorstellungen von Gott. Gott hört, wenn er will. Er lässt sich gar nicht zwingen durch unsere Schemas. Und er sagt dem Volk Israel ganz genau, wenn ihr im Gebet eure Hände zu mir ausstreckt, blicke ich weg. Ich höre nicht hin. Und wenn ihr mich auch noch so sehr mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf, denn an euren Händen klebt Blut. Gott sagt, ihr könnt ganze Gebetsnächte machen. Gott hat nichts gegen Gebetsnächte. Aber wenn eure Hände voll Blut sind, dann höre ich weg. Da könnt ihr beten wie die Weltmeister und ihr könnt euch rühmen und alle können sagen, guck mal, wie die viel beten. Ja, was nützt das, wenn Gott wegguckt? Unsere Hände sind voll Blut, wenn wir die Sünden pflegen, oder dann natürlich, wenn wir Jesus als den Sohn Gottes nicht angenommen haben. Wenn wir Jesus nicht als Sohn Gottes angenommen haben, dann wartet Gott eigentlich vor allem auf das Gebet, dass wir uns ihm anvertrauen. Und wenn wir in Sünde leben und Sünde pflegen und beten, dann können wir nicht erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört. Dann sagt Gott uns nämlich eins, bring das bitte jetzt zuerst einmal in Ordnung. Und wenn wir übereinander sprechen und böse Dinge verbreiten, wenn wir mit Gerüchten die Gemeinde unterwandern, dann können wir 10 Stunden beten, Gott hört weg. Und manchmal denke ich, haben wir so einen innerlichen Mechanismus. Der Mensch ist sehr raffiniert. Je stärker er sich im sündigen Verhalten festbeißt, je stärker betont er das Gegenteil im unbewussten Gedanken, dann würde das Böse ausgeglichen, anstatt das Böse in Ordnung zu bringen. Das ist so wie eine Waage. Wir sind immer in der Gefahr, in dieser Waage zu denken, auch mit dem ganzen geistlichen Leben, dass wir das geistliche Leben wie in eine Waagschale werfen. Hier haben wir das Böse und wir werfen dann das Gute, die vielen Gebete, die Gottesdienstbesuche und alles, werfen wir in die andere Waagschale und meinen, dass das so funktioniert. Aber diese Waage funktioniert nicht. Die bleibt komischerweise immer so. Das Böse behält sein Gewicht, es lässt sich nicht aufwiegen durch fromme Tätigkeit. Nie und nimmer. Und Jesus ist gerade der, der seine Jünger angewiesen hat, sie sollen nicht mit vielen Worten viel Brimborium ums Gebet machen, sondern sie sollen ganz schlicht zu Gott kommen. Es geht im Gebet viel, viel mehr darum, dass wir als Menschen vor Gott treten, die ihn lieben, als Menschen, die vor Gott treten, die bereit sind, ihr Leben durchleuchten zu lassen und zu ordnen, wo es nötig ist. Gott möchte mit uns in enger Beziehung stehen. Er möchte mit uns leben. Er möchte nicht, dass wir ihm Gebete liefern, sondern er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Ich kann das nicht genug betonen. Wenn wir das nicht begreifen, haben wir nicht begriffen, was Gott eigentlich möchte. Und wenn die Bibel vom Gebet spricht, dann spricht sie davon, dass wir mit Gott sprechen. Und sie spricht davon, dass wir mit Gott in Gemeinschaft treten. Das wünscht er. Dass wir mit ihm das Leben teilen, ein offenes und ehrliches Verhältnis zu ihm pflegen. Da ist einer Vers im Psalm 62, 9, der für mich ganz oben steht, wenn es darum geht zu sagen, was Gebet überhaupt ist. Ihr, die ihr zu seinem Volk gehört, setzt alle Zeit euer Vertrauen auf ihn, schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuversicht. Ich finde, diesen Begriff gefällt mir einfach. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Sagt ihm, was euch bewegt. Sagt, was euch durcheinander bringt. Was euch zu schaffen macht. Schüttet euer Herz aus. Gott ist die Zuflucht. Und manchmal haben wir Probleme und wir sprechen da und dort und dort und dort überall über diese Probleme, die wir haben. Das ist nicht grundsätzlich schlecht, aber es ist schlecht, wenn wir vergessen, mit Gott über die Probleme zu sprechen, die wir haben. Da machen wir einen riesigen Fehler. Ich habe das schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmals. Ich habe oft auch, oder ab und zu in der Seelsorge, wenn wir Menschen Dinge anvertraut haben, die sich schon Jahre beschäftigen, dann stelle ich ab und zu die Frage, nicht zu sagen, komm nicht mehr zu mir und ich will dich abschieben. Aber ab und zu stelle ich die Frage, hast du das, was du mir jetzt so ausführlich erzählt hast, schon einmal Gott so erzählt? Und die Antwort ist oft, nein. Habe ich noch gar nicht. Dann sage ich, dann mach das bitte als nächstes. Erzähle das, was du mir jetzt erzählt hast, was dich umtreibt. Geh in den Wald oder weiß ich wohin, wo es dir wohl ist. Geh hin und spreche mit Gott und spreche es laut. Erzähl ihm das, so wie du das mir erzählen würdest. Spreche mit Gott über das, was dich bewegt. Er ist deine Zuflucht und du wirst staunen, was Gott tut. Wir werden staunen, was Gott tut, wenn wir ihm sein Herz öffnen. Was ist der größte Ausdruck des Vertrauens? Was würdigt uns am meisten als Eltern oder als und in Freundschaften? Würdigt es uns am meisten, wenn Freunde oder Kinder oder Partner kommen und sagen, du, das und das und das beschäftigt mich und ich weiß gar nicht, was ich tun soll? Das würdigt uns. Das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Und das würdigt Gott. Wenn wir mit dem, was uns umtreibt, was wir vielleicht auch keinem Menschen wirklich anvertrauen würden, was wir vielleicht nicht einmal wagen würden, vor uns auszusprechen, wenn wir lernen, das vor Gott einfach mal zu sagen. So geht es mir Gott. Und da finde ich die Kurve nicht mehr. Und ich weiß nicht ein und ich weiß nicht aus. Ich stehe ratlos da, Gott, in dieser Situation. Und wenn mir einer helfen kann, dann bist es du. Ich weiß es nicht, wie es weitergehen soll. Das kann bis dahin gehen. Das Gebet vergesse ich nicht mehr. Im Militär, ich habe das auch schon mal gesagt, wo ich einfach jung im Glauben war, ich sagte Gott nur noch, Herr, wenn es dich jetzt gibt, dann kannst nur du mich jetzt noch halten. Ich habe keine Kraft mehr. Und er hat mich gehalten. Das Wochenende, als ich nach Hause gekommen bin vom Militär, hat er mich kolossal aufgefangen und gestärkt. Ich kann nicht mehr. Oder in der Ehe. Wir können kämpfen und machen, bis wir an den Punkt kommen, und diesen Punkt erzähle ich manchmal ja an den Trauungen. Und wir hatten diesen Punkt in unserer Ehe, wo ich dann meiner Frau sagte, wir schaffen es nicht mehr, bringen es nicht einmal mehr fertig, ein vernünftiges Wort miteinander zu sprechen, aber eines machen wir jetzt. Jetzt sagen wir Gott, dass wir es nicht schaffen. Das machen wir wenigstens. Das haben wir gemacht. Und Gott hat uns erneuert. Wie, ich weiß es heute auch nicht, wie, ich kann das nicht erklären. Wir haben Gott einfach unseren Bankrott bekannt gegeben. Gebet heißt mit Gott sprechen. Gebet ist in erster Linie eine Art, da geht es viel mehr um Qualität, um Beziehung, viel weniger um Quantität, um die Menge. Obwohl ich jetzt auch von der Menge spreche. Nämlich der Paulus sagt jetzt, lasst nicht nach im Beten. In der Apostelgeschichte begegnet uns ein reges Gebetsleben. Nachdem Jesus die Jünger verlassen hatte, gingen sie nach Jerusalem zurück. Dort beteten sie. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Das war ihnen selbstverständlich. Oder als Petrus im Gefängnis war, reagierte die Gemeinde sofort. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Und erstaunlich ist, dass sie ja nachher gar nicht glaubten, dass er freigekommen ist. Die waren ja alle überrascht. Die Magd, die Tür aufgetan haben, haben die gedacht, die hat durchgedreht. Der Petrus, der ist ja im Gefängnis. Sie sind zusammengekommen und haben intensiv dafür gebetet. Das Gebet hat bei den ersten Christen einen außerordentlich wichtigen Platz. Sie waren natürlich, und das müssen wir auch gerechterweise sagen, stark vom Judentum, schon vom Gebet geprägt. Sie hatten ihre regelmäßigen Gebetszeiten. Das haben sie natürlich, gerade die Judenchristen, in den christlichen Glauben hineingenommen. Bedingt war das Gebetsleben in der Apostelgeschichte auch durch die ständigen Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen hatten. Sie wurden förmlich ins Gebet hineingetrieben. Das erleben wir ja auch. Wenn wir in Nöten sind, werden wir viel stärker ins Gebet getrieben, als wenn es uns gut geht. Wenn wir ganz ehrlich sind. Vielleicht gibt es jemanden, wo das umgekehrt ist. Aber im Normalfall werden wir in Nöten ins Gebet getrieben, dort, wo wir merken, wir schaffen es nicht und wir brauchen wirklich jetzt Hilfe. Und Paulus weiß aber auch um die Gefahr, dass wir im Gebet müde werden. Er kennt die menschliche Natur. Ein anschauliches Beispiel wissen wir ja von den Jüngern, die in Gethsemane für Jesus beten sollten, mit Jesus wachen. Und was machen sie? Schlafen. Ich schlafe manchmal auch lieber als beten. Es ist ruhiger. Man findet es erholsamer. Sie sind eingeschlafen. Und Jesus sagt ihnen dann, der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Paulus weiß das. Deshalb ermutigt er die Kolosser, im Gebet nicht nachzulassen. Die Christen sollen ihre Anliegen zu Gott bringen. Ständig mit ihm in Verbindung sein, heißt das eigentlich. Und wie eindringlich und aufdringlich wir Gott unsere Anliegen vorbringen können, erzählt Jesus selbst in einem Gleichnis, wo Jesus seinen Jüngern zeigt, dass wir immer beten müssen und darin nicht nachlassen. Das ist die Erzählung von dieser Witwe, die beim Richter Recht fordert. Und sie lässt keine Ruhe diesem Richter. Und diesem Richter wird diese Frau so überdrüssig, dass er sagt, auch wenn ich von dieser Frau überhaupt nichts halte und weder Gott noch sonst irgendetwas fürchte, aber wenn die nicht aufhört, kann die noch so böse werden, dass die mir noch Schaden zufügt. Also bevor die mir noch irgendwie Schaden zufügt, erfülle ich ihr halt ihren Wunsch. Und jetzt nimmt Jesus dieses Beispiel, wenn ich das in eine Predigt nehmen würde und Jesus das nicht erzählt hätte, dann würde ich sagen, so kann man also nicht mit vom Gebet sprechen. Da sagt Jesus, wird dann nicht Gott erst recht seinen Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Das heißt, Jesus selber sagt uns, ihr dürft unheimlich aufdringlich sein. Ihr dürft Gott bestürmen. Ihr dürft ihn nerven. Wie diese Frau den Richter. Ihr könnt Gott bestürmen mit euren Gebeten. Und Jesus sieht das nicht als unverschämt. Wir sollen also im Gebet nicht nachlassen. Und wenn das so ist, dann müssen wir unser Leben ein bisschen organisieren. Schließlich machen wir das mit Dingen, die uns wichtig sind, fast automatisch. Wenn ich eine Arbeit habe, dann organisiere ich mich so, dass ich zurzeit am Arbeitsplatz bin. Ich sage nicht, ja, ich gehe jetzt mal ins Bett am Abend und dann sehen wir mal, wie das morgen läuft. Und wenn ich dann um 9 zum Bett rauskomme oder um 10 sage ich, ah ja, ist ja um 10, ah ja, mein Chef wollte nicht zwar, dass ich um 8 da bin, aber nehmen wir, wie es kommt. Vielleicht geht es morgen anders. Morgen schmeiße ich mich wieder ins Bett. Denke, ja, jetzt gucke ich mal, vielleicht läuft es ja morgen besser. Schlafe ich mal, sehe mal, wenn ich aufwache, wenn es besser läuft, ist cool. Wenn es nicht so gut läuft, habe ich Pech gehabt. Bin ich eine Stunde früher, aber mein Chef ist immer noch nicht zufrieden und so weiter und so fort. So leben wir doch nicht. Und so funktioniert auch Gebetsleben nicht, auch geistliches Leben nicht. Geistliches Leben funktioniert nicht einfach, wenn es unorganisiert ist. Also es ist wichtig, dass wir gewisse Gewohnheiten einüben und uns das angewöhnen. Zum Beispiel, dass wir eine regelmäßige Gebetszeit haben. Die kann an ganz verschiedenen Zeitpunkten sein. Der eine hat am Morgen eine längere Gebetszeit, der andere vielleicht am Mittag, sagt er, wenn ich dann gegessen habe, gehe ich ein bisschen laufen, da wo ich arbeite und nehme mir Zeit zu beten. Oder am Abend, wie auch immer, es geht mir nicht um ein bestimmtes System. Es geht mir darum, dass wir uns etwas angewöhnen, dass uns etwas fehlt, wenn wir es nicht tun. Es gibt ja gute Gewohnheiten. Bei uns ist das so, wir haben uns angewöhnt, Lilian und ich, bevor wir schlafen, zu beten miteinander. Und wir haben uns das so angewöhnt, dass wenn wir das nicht tun, dann stört uns das. Das ist mittlerweile so, das war am Anfang nicht so selbstverständlich, aber die Geschichte kann ich euch jetzt nicht erzählen, die geht zu lang, obwohl sie euch interessieren würde, was wir da für Spannungen durchgemacht haben, bis wir dann das zu dieser Selbstverständlichkeit gekommen ist. Aber es ist für uns ganz klar, am Abend beten wir noch miteinander, bevor wir dann schlafen. Wir haben nicht lange Gebetslisten, aber wir nehmen uns einfach nochmal gemeinsam einen Moment Zeit zu beten. Das gehört einfach dazu. Das kann mal um 10 sein, das kann mal um 12 sein, das kann um 1 sein, je nachdem, wie wir ins Bett gehen. Und das hat übrigens noch für unsere Ehe einen bestimmten Nebeneffekt gehabt. Wenn wir dann nicht miteinander gebetet haben, über längere Zeit nicht, dann wussten wir, jetzt ist der Wurm drin. Der Schmerz wurde größer, als hätten wir das nicht gemacht, dann hätte uns nicht etwas gefehlt. Durch das, dass wir das nicht gemacht haben, haben wir nicht gemacht, weil wir sauer aufeinander waren. Dann haben wir immer gewusst, mindestens wenn wir ins Bett gegangen sind, wir sind grausam sauer aufeinander. So sauer, dass wir nicht einmal mehr miteinander beten können. Und dieser Leidensdruck ist dann viel stärker, diese Situation dann zu ändern. Das ist nur so ein Nebeneffekt. Also Gewohnheiten können sehr hilfreich sein. Es ist wichtig, dass du dein Gebetsleben organisierst, nicht überorganisierst, sondern so organisierst, dass du sagen kannst, so kann ich das wirklich auch in meinem Alltag integrieren und das mit kleinen Schritten dann auch tun. Lieber kleine Schritte tun, als große Vorhaben zu machen und man scheitert und lässt es wieder liegen für das nächste Jahr, bis zur nächsten Predigt. Und dann lässt man sich wieder pushen, dann macht man wieder einen riesen Plan. Nach 2 Wochen ist man wieder gescheitert, lässt es wieder ein halbes Jahr liegen und dann wird man wieder mal gepusht, weil einige sagen, man sollte mehr beten und dann bin ich wieder erschüttert, weil ich weiß, ich tue es ja nicht. Lieber kleinen Schritten hineinwachsen. Ein anderes ist auch, dass ich bewusst Gebetsgemeinschaften suche und Gebetstreffen auch einplane. Ich sage jetzt das nicht nur wegen unserem Gebetstreffen, das wir hier haben. Ich würde das auch sagen, wenn wir das nicht hätten. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auch Zeit nehmen, dorthin zu gehen, wo Christen sich treffen, um miteinander zu beten. Wir treffen uns ja auch, um miteinander ins Kino zu gehen oder miteinander ein Konzert zu besuchen. Ich habe gar nichts gegen Kinos und so weiter, man muss einfach entscheiden, was man ansehen will. Aber es ist schwierig, wenn alle dauernd ins Kino rennen, aber irgendwie für ein Gebetstreffen hat man nie Zeit. Wenn wir doch ganz ehrlich sind, müssen wir doch sagen, da irgendwie haben wir dann mit den Prioritäten ein Problem. Ich bin nicht der, der sagt, man darf nie ins Kino gehen, nur immer an Gebetstreffen. Aber es ist schwierig, wenn alles andere immer Priorität hat und die Gebetstreffen immer so hinterherhinken. Das macht man dann halt, wenn es dann halt gerade geht. Und ich muss sagen, diese Diskrepanz, die kann ich manchmal fast nicht verstehen. Die meisten Gemeinden klagen über dieses Phänomen, dass an den Gebetstreffen wenig Christen kommen. Und wenn man ein interessantes Thema oder so etwas anbietet, dann kommen halt plötzlich mehr auf, plötzlich haben die Leute Zeit. Können sie sich jetzt einrichten? Und dann höre ich als Prediger dauernd diese Appelle, man sollte mehr und man sollte mehr und warum so wenig? Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich gesagt, stehe ich manchmal auch da und sage, ja, was soll ich machen? Ich kann ja nicht die Gemeinde zur Gebetsstunde prügeln. Und ich kann nicht jeden Sonntagmorgen der Gemeinde ein schlechtes Gewissen einschwatzen. So kann das nicht gehen. Es muss von uns auskommen. Jeder von sich aus muss einfach sehen, dass das zu unserem Leben gehört. Gebetstreffen besuchen. Und als drittes Punkt, als wir Gewohnheiten einüben, Gebetstreffen besuchen und als drittes spontane Gebete praktizieren. Spontane Gebete sind, wenn wir zum Beispiel wegfahren, vielleicht auch eine längere Fahrt, vielleicht auch eine kürzere Fahrt, dann nehmen wir uns als Familie oder ich allein oder wenn ich mit Lilian zusammen bin, oft im Auto, einfach nur schnell, kurz Zeit, wo wir beten und uns dem Herrn anbefehlen, wenn Lilian und ich allein wegfahren und die Kinder allein zu Hause sind, wir noch kurz beten, dass Gott auch die Hand über ihnen hat und dann fahren wir los. Oder wenn wir im Gespräch sind, über irgendetwas sprechen, dass wir, bevor wir alles auf 1000 und zurück zerredet haben, dass wir vielleicht auch mal sagen, komm, jetzt beten wir noch für das. Nehmen wir uns einen Moment Zeit zu beten. Wir haben oft Angst voreinander, dass der andere geschockt ist, wenn ich auf die Idee komme, dass wir noch beten könnten. Oder dass der denkt, der ist zu fromm, der kommt immer mit dieser Beterei. Oder? Das ist ein Hyperfrommer. Das hat doch mit Hyperfrömmigkeit gar nichts zu tun, wenn wir einfach uns einen Moment Zeit nehmen, um mit Gott zu sprechen. Das müssen ja dann nicht stündige Gebete sein. Sagen, Herr, Jetzt haben wir das miteinander besprochen, du hast es gehört, du siehst unsere Fragen. Wir sind dankbar, dass wir dich kennen dürfen und dass wir wissen, dass alles bei dir in guten Händen ist. Oder sag, wenn jemand krank ist, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen zu beten. Einfach kurz, ohne viel Aufhebens, ohne viel Aufwand, ohne viel Brimborium, einfach in einer gewissen Selbstverständlichkeit. Ich denke, da kann ich und da können wir miteinander noch viel üben. Als Christen müssen wir Acht geben, dass unser Gebet nicht zur Pflichtübung wird, denn dann werden unsere Gebete auf den Nullpunkt kommen. Lernen wir neu, von Gott wirklich etwas zu erwarten. Lernen wir neu zu denken, wenn wir Gebet hören, nicht die ganzen Ansprüche der Christen zu hören, mehr, 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 sondern lernen wir, wenn wir Gebet hören, dass bei uns nicht das Mehr kommt, sondern ich darf mit Gott sprechen. Gott möchte hören, wie es mir geht. Gott interessiert sich für das, was mich beschäftigt. Und ich will auch hier sagen, vieles, was in unserer Gemeinde geschehen ist und geschieht, ich möchte jetzt mal eher von den erfreulichen Sachen sprechen, das andere ist immer schwierig, aber ich möchte es doch einmal sagen, vieles ist geschehen, weil Geschwister gebetet haben. Vieles. Sonst wäre es nicht geschehen. Vieles ist im Gebet errungen worden, ohne dass man das jetzt auf die Bühne nach vorne bringt. Das ist wichtig. Lass nicht nach im Gebet. Die Gemeinde wird nicht einfach durch Strategien gebaut, sondern Gemeinde wird gebaut, wenn Gott durch seinen Geist am Werk ist. Und Gott baut auch Gemeinde mit Strategien. Aber Gott schenkt Strategien auch im Gebet. Und oft spielen wir das einander aus. Sagen wir, ja, würde man mehr beten, würde mehr geschehen. Immer nur mit Programmen. Das ist gefährlich. Gott kann Programme gebrauchen. Es ist gefährlich, wenn man alles einander gegenüber einander ausspielt. Wichtig ist, dass alles in der Verbindung mit Gott geschieht, vor ihm bewegt wird, wo er gefragt wird, wo nach seinem Willen gesucht wird. Und noch einen Wunderpunkt spricht Paulus an, werdet nicht müde, Gott unablässig zu danken. Wie schnell vergessen wir, was wir Gutes bekommen haben. Statt dankbar zu bleiben, wollen wir schon kurze Zeit später noch mehr und noch mehr. Das ist nicht nur von Gott, sondern generell sind wir so. Das sage ich immer, das ist das Hans-Dampf im Schneckerloch-Prinzip, oder? Der Hans-Dampf im Schneckerloch hat alles, was er will. Und was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Das ist das Hans-Dampf-Prinzip. Und wir leben in diesem Hans-Dampf-Prinzip. Wir möchten immer gerne das, was wir nicht haben. Dann haben wir es, dann sind wir froh, sind wir dankbar, vielleicht ein, zwei Tage. Und dann kommt uns in den Sinn, was wir ja immer noch nicht haben. Und dann beginnen wir uns schon wieder mit dem zu beschäftigen. Und wir tun uns schon wieder leid, was wir alles nicht haben und noch haben könnten. So sind wir. Das ist menschliche Natur. Paulus ermutigt die Kolosser durch seinen ganzen Brief, inständig Gott zu danken. Mit Freuden sagt, dank dem Vater. Seid wirklich reichlich dankbar. Kapitel 3, Vers 15, seid dankbar. Vers 16, singt Gott dankbar in euren Herzen. Mangelnde Dankbarkeit macht blind für das, was Gott uns geschenkt hat. Petrus sagt, wer all das nicht hat, also den Frieden Gottes nicht hat, ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Dankbare Menschen sind Menschen, die empfangen. Christen sind empfangende Menschen, und wenn Christen vergessen, dass sie von ihrer früheren Sünde gereinigt worden sind, dann haben sie eigentlich die Hauptsache vergessen, was sie ausmacht und was sie zu dem gemacht hat, was sie eigentlich sind. Und wenn wir nicht mehr dankbar sein können für die Erlösung von Jesus und von Gott, dann erwarten, dass er uns für unser persönliches Leben immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr gibt, dann haben wir nicht begriffen, dass Gott uns in Jesus alles gegeben hat, was er überhaupt geben kann. Und mehr, als Gott uns gegeben hat in Jesus Christus, kann er uns gar nicht geben. Es gibt kein größeres Geschenk als die Erlösung durch Jesus Christus. Ist uns das bewusst? Oder denken wir zu der Erlösung, wenn mich Gott lieb hat, jetzt möchte ich, dass mir Gott zeigt, dass er mich lieb hat und mir jetzt irgendetwas Besonderes macht, dass er mich lieb hat. Ich weiß nicht, was Gott manchmal denkt. Dann sagt er uns, jetzt habe ich doch dir meinen Sohn geopfert. Ich weiß nicht, wie ich dir noch eine größere Liebe zeigen soll. Ich weiß es nicht. Es gibt keine größere Liebe Gottes, als dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Und er hat uns das geschenkt. Und wenn wir meinen, wir müssen uns immer noch ausstrecken, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, dann kommen wir auf ein ganz gefährliche Schiene. Christen sind dankbar für das, was Gott an ihnen getan hat, für die Erlösung. Wann hast du dem Herrn das letzte Mal für deine Erlösung gedankt? Wenn wir dankbar sind, so vergessen wir nicht, woher wir kommen und wem wir das zu verdanken haben, wer wir sind. Und Christen, die dankbar sind für die Erlösung, das sind befreite Christen. Auch in ihrer Persönlichkeit Stabilität haben, weil sie wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Ich fasse zusammen. Ich werde ja nächsten Sonntag noch mehr über das Gebet sagen. Wir sollen unablässig beten, sagt Paulus. Also nicht müde werden im Gebet, eifrig beten. Aber wir müssen sehen, dass das Gebet nicht einfach damit zu tun hat, dass wir uns gegenseitig vorwerfen, dass wir zu wenig beten. Und dass wir nicht beten um des Betens willen, sondern weil wir mit Gott sprechen möchten. Dass wir lernen, uns Gebet zu organisieren, dass wir lernen, auch an Treffen teilzunehmen mit Christen, um zu beten und zu ringen. Und dass wir dankbar sind für das, was Gott uns getan hat. Im Wissen darum, dass in unserer Gemeinde viel und treu gebetet wird, dafür bin ich wirklich dankbar, möchte ich zum Schluss einige meiner Hoffnungen noch aussprechen, im Zusammenhang mit Gebet. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde im Gebet eifrig sind, dass wir nicht müde werden und es als Selbstverständlichkeit betrachten, alles mit Gott zu besprechen. Dass das uns klar ist. Wir haben auch in unseren Besprechungen im Leiterkreis uns angewöhnt, und auch als Älteste, wir haben uns angewöhnt, die Sitzungen häufiger zu unterbrechen, um immer wieder das, was wir besprochen haben, vor Gott zu bewegen. So ein Arbeitsstil, den wir uns angewöhnt haben. Sagen so, jetzt wollen wir mal beten. So mindestens im Stundentakt machen wir das ungefähr. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde das Gebet ernst nehmen und vor Organisation nicht zurückschrecken. Nicht denken, das Gebet würde entheiligt, wenn wir es organisieren. Ich hoffe, dass möglichst bald ein Team in unserer Gemeinde am Wirken ist, das sich Gedanken macht über das Gebetsleben der Gemeinde. Sich Gedanken macht, wie das Gebetsleben gefördert werden kann. Es sind schon Geschwister angefragt, die schon zugesagt haben für dieses Team. Und wollen wir auch dieses Team begleiten und möge der Herr schenken, dass dieses Team auch wirklich uns ermutigen kann, auch im Gebet wirklich zu wachsen, auch in der Beziehung zu Gott zu wachsen schlussendlich. Ich hoffe, dass unsere Gemeinde alles tun, alle Projekte mit Gott bespricht. Sei es im Stillen vorher, sei es in den Versammlungen, sei es in den Sitzungen. Dass wir lernen, uns Zeit zu nehmen und vielleicht auch schon Projekte, die wir andenken, die wir vielleicht noch gar nicht geplant haben, einfach vor Gott zu bewegen. In Männedorf, als wir noch näher wohnten zueinander, auch die Ältesten, haben wir uns jede Woche getroffen mit einer Gebetsliste und wir haben dort Gebetsanliegen gehabt, einfach nur Ideen, für Ideen haben wir gebetet. Ich hatte irgendeine Idee, habe ich das auf den Zettel genommen, habe das den Brüdern erklärt und haben wir dafür gebetet, dass Gott uns zeigt, ob wir das tun sollen, wann und wie oder überhaupt. Einfach schon mal bewegen und Gott bitten, dass er führt. Ich hoffe, dass bei allem Beten nicht der Wegglaube das motivierende Element ist, sondern die Beziehung zu unserem Herrn. Paulus schreibt, lasst nicht nach im Beten und werdet nicht müde, Gott unablässig zu danken. Machen wir uns gegenseitig Mut. Ermutigen wir uns zum Gebet. Nicht in dem, dass wir dem anderen durch die Blume zeigen, dass ich eigentlich der bessere Beter bin, sondern in dem, und wenn ich denke, dass ich der bessere Beter bin, dass ich ihm das nicht zeige, sondern dass ich ihn mitnehme in mein Gebetsleben hinein und ihm helfe, selber in der Beziehung zu Jesus und zum Vater zu wachsen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du ein Gott bist, der spricht, und dass du ein Gott bist, der von uns angesprochen werden will. Ich möchte dir danken, dass wir mit dir sprechen dürfen und dass du nicht von uns irgendwie so Werke forderst, sondern du möchtest mit uns leben. Du möchtest in unser Leben hineinsprechen. Du möchtest wissen von uns, wie es uns geht, was uns beschäftigt. Du möchtest uns Wegweisung geben. Und hilf uns, Herr, dass wir das immer mehr lernen, dass das Leben mit dir ein Leben ist, das von der Beziehung bestimmt ist, die wir zu dir haben. Wir danken dir und beten dich an. Amen.
Morgenland haben dem Kind in der Krippe ihre Geschenke gebracht. Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum hat ihnen ein Engel gezeigt, sie sollen nicht mehr zum Herodes zurückgehen. Der hat nämlich gelogen gehabt, und er gesagt hat, er will den neugeborenen König anbeten und ihm etwas schenken. In seinem Herzen hat der Herodes ganz andere Pläne gehabt. Alle, die Hirten, Maria und Josef und die Weisen haben sich bei der Krippe zugefreut, weil Jesus geboren ist.